Wir alle leben ja gerne leidenschaftlich und deshalb habe ich gedacht, nicht nur einmal drüber predigen, zweimal. Keine Sorge, ich wiederhole nicht, was ich letzten Sonntag gepredigt habe, sondern ich versuche fortzusetzen in der Thematik. Letzte Woche habe ich ja über ein leidenschaftliches Leben gesprochen und wie gesagt, ich möchte das Thema einfach ein bisschen vertiefen diese Woche, weil wir brauchen es in unseren tagtäglichen Herausforderungen. Leidenschaft lässt uns durchhalten, wenn Rückschläge kommen, wenn Kritikmeister uns unterkriegen wollen. Leidenschaft überdauert bei weitem kurzfristige Begeisterung. Leidenschaft ist etwas, was Menschen ansteckt. Leidenschaftliche Menschen verbindet ein hohes Maß an Hingabe an eine Sache und eine Fokussierung hin auf das Ziel. Und ich bleibe davon überzeugt, dass in einer Welt der ständigen Veränderung, wo sich unser menschliches Wissen innerhalb von ca. 700 Tagen verdoppelt, dass wir in dieser Zeit einen Anker brauchen, ein Fundament, in dem wir bei allen gesellschaftlichen Veränderungen gegründet sind und bleiben. Letzte Woche haben wir uns damit beschäftigt, dass ein Schlüssel es ist, zu verstehen, dass Jesus mich mit der gleichen Liebe liebt, wie er den Vater geliebt hat. Also erinnere dich dran, Andi hat es uns heute Morgen mitgegeben, wenn du deinen Nabel anschaust, du bist geliebt mit einer göttlichen Liebe. Egal wie schnell sich die Welt verändert, das Wort Gottes ist und bleibt ein Fixpunkt, das mir in unserem Tage Perspektive zu einem erfüllten Leben mit Bestimmung geben möchte. In meinen Begegnungen mit den unterschiedlichsten Menschen, egal ob aus Syrien oder aus Afghanistan, ob auf den Philippinen oder auch hier in Deutschland, egal ob Paulus an die Galater oder wir heute in Aldensteig, ich glaube, wir alle bewegen die gleichen Fragen im Leben. Im vergangenen März bin ich mit einer jungen Frau zusammengetroffen, die Frau von einem ehemaligen Kind in unserem Kinderheim. Sie war in tiefer Trauer, weil ihre Mutter gerade mal 50 Jahre alt ganz plötzlich bei einer Herzuntersuchung verstorben ist. Sie selber war schwanger und es war großes Fragezeichen. Warum muss ich durch diese schwierige Lebensphase hindurchgehen? Im Gespräch mit dem jungen Menschen entdecke ich, dass in der Fülle der Möglichkeiten er nicht mehr so richtig weiß, wofür soll ich mich entscheiden? Und deshalb treibt er einfach so vor sich hin. Ich glaube, das ist eine echte Herausforderung für die Generation Y und Z. Ich weiß nicht, was nach der Generation Z kommt, das ist mal so ganz nebenbei eingeflochten. Ne? Menschen, die wissen, dass sie etwas Besonderes sind, die ein extrem hohes Aufnahmevermögen haben, enorm multitaskingfähig sind, dann aber auch nicht mehr so konzentriert sind, sich schnell ablenken lassen und ein kurzes Durchhaltevermögen besitzen. Vor ein paar Wochen schreibt mir eine junge Frau, ich fühle mich im Moment einfach so niedergeschlagen, dass es im Moment schwer ist für mich, mich richtig zu konzentrieren. Ich habe niemanden, an dem ich mich für einen Rat wenden kann. Ich habe das Gefühl, dass ich niemandem vertrauen kann. Ein weiteres Phänomen unserer Zeit, zunehmende Vereinsamung mitten in einer Welt, die so beschäftigt ist. Und wenn wir heute in den Brief von Paulus an die Epheser hineinschauen, dann ist es für mich interessant, wie Paulus bereits vor 2000 Jahren mit den gleichen Lebensfragen umgehen musste und wie wir heute und wie er den Christen in Ephesus eine Lebensperspektive gibt. Eine Lebensperspektive, die sich vom normalen Trend komplett unterschieden hat und bis heute in allen Veränderungen eine solide Leitschnur fürs Leben ist. Er schreibt den Ephesern und er schreibt uns heute Morgen nach Aldensteig, achtet sorgfältig darauf, wie ihr lebt. Handelt nicht unklug, sondern bemüht euch, weise zu sein. Nutzt jede Gelegenheit, in dieser üblen Zeit Gutes zu tun. Handelt nicht gedankenlos, sondern versucht zu begreifen, was der Herr von euch will. Betrinkt euch nicht mit Wein, sonst ruiniert ihr damit euer Leben. Lasst euch stattdessen vom Heiligen Geist erfüllen. Singt miteinander Psalmen und Lobgesänge und geistliche Lieder, haben wir ja vorhin gemacht. Und in euren Herzen wird Musik sein zum Lob Gottes. Und dankt Gott, dem Vater, zu jeder Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ordnet euch aus Achtung vor Christus bereitwillig einander unter. Wir finden diesen Abschnitt in Epheser 5, die Verse 15 bis 21. Und ich möchte sie so als Grundlage für diese Predigt heute Morgen nehmen. Lebe nicht gedankenlos, so fängt Paulus an. Paulus ermutigt uns hier, Menschen zu sein, die bewusst in diesen Tagen leben, die uns gegebene Zeit zu nutzen und das Göttliche für unser Leben zu ergreifen. Weißt du, jedem von uns ist jeden Tag gleich viel Zeit gegeben. Und was kann man nicht alles damit machen? Du kannst sie nutzen oder du kannst sie verlieren, du kannst sie verplanen oder du kannst sie totschlagen. Sie läuft uns entweder davon oder sie vergeht einfach nicht. Was Paulus hier sagt ist, dass unsere Zeit uns geliehen ist, als ein Schatz anvertraut und dass es in unserem Leben nicht darum geht, dass wir irgendwie der Hölle entfliehen und den Sprung in den Himmel schaffen würden. Denn wer nicht bewusst lebt, wird irgendwann erleben, dass er von allen möglichen Treibern ferngesteuert wird. Wir erlauben unseren Stimmungslagen uns zu steuern und jeder von uns weiß, dass unsere Launen ein schlechter Berater für ein gelingendes Leben sind. Wir erlauben den Medien uns zu steuern, wir lassen uns von der Zustimmung der anderen steuern, Dinge, die wir tun oder nicht tun. Wie wir uns verhalten, was wir sagen, ist oft davon motiviert, die Zustimmung von Menschen zu erhalten. Und manchmal kann es sein, dass diese Menschen schon 20 Jahre gestorben sind. Wir erlauben unsere Vergangenheit, uns zu steuern. Du kannst an deiner Vergangenheit nichts mehr ändern, aber mit beiden Händen kannst du deine Zukunft ergreifen. Wir erlauben unsere Ängste, dass sie uns steuern, unsere Kultur, das Wetter, Geld, Sex, Menschen, die uns verletzen. Und zumeist versucht uns unsere alte menschliche Natur zu steuern. Und letzten Endes ist es das, was unser Leben steuern sollte, ist das, was unser Leben steuert, unser Gott. Natürlich würden wir das nie so sagen. Und doch zeigt der Kampf um die Herrschaft unseres Lebens, wem du und ich letztendlich dienen. Unsere alte Natur sagt uns, dass wir der Nabel der Welt sind. Paulus weiß, wovon er spricht, wenn er den Ephesern schreibt, achtet darauf, wie ihr lebt. Er kennt diesen Kampf, der in uns allen tobt, schreibt er doch den Römern, ich verstehe selbst nicht, warum ich so handle, wie ich handle, denn ich tue nicht das, was ich tun will, im Gegenteil, ich tue das, was ich verabscheue. Und dann schreibt Paulus eine zweite Überschrift. Versteht, was der Wille Gottes ist. Ja, was ist nun der Wille Gottes für mein Leben? Wir finden das in 1. Timotheus 2, Vers 4. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Sein Wille für dein und mein Leben ist eine vitale Beziehung zu ihm und dafür hat Gott alles gegeben. Seine Liebe für dich und mich war so umfassend, dass er den Tod am Kreuz in Kauf nahm, damit du und ich sowohl hier und jetzt als auch in Ewigkeit mit Gott leben können. Er hat den Weg frei gemacht und uns mit Vergebung beschenkt, aber es ist dein und mein Entschluss, ob wir dieses Geschenk ergreifen oder nicht. Vielleicht kennst du Gott schon lange und die Kraft deines Willens ist nicht genug, um siegreich zu leben. Und weißt du, Jesus ist nicht nur gekommen, damit unsere Schuld vergeben wird, sondern er möchte uns mit der Überwinderkraft Gottes beschenken. Und solange unsere alte Natur auf dem Lebensthron sitzt, werden wir uns wieder und wieder in den Dingen verlieren, die wir nicht tun wollen, ja, die wir sogar verabscheuen. In Vers 17 von unserem Predigtext sagt Paulus, sondern versucht zu begreifen, was der Herr von euch will, was der Wille Gottes ist. Wenn ich auch anfange, damit einverstanden zu sein und Gott in meinem Leben Priorität erhält, wird meine alte Natur mehr und mehr die Regentschaft in meinem Leben verlieren. Und die Worte von Paulus an die Galater im 2. Kapitel, im 20. Vers, werden auch in meinem Leben Realität werden. Nicht mehr ich bin es, der lebt, nein, Christus lebt in mir. Bei meinem letzten Besuch in Cebu durfte ich es ganz praktisch erleben, was es bedeutet, wenn jemand den Treibern seines Lebens die Zustimmung verweigert und Jesus die Herrschaft gibt. Rainerlin, die Dame, die hier gerade zu einer Gruppe Gefangenen spricht, sie war ein Straßenkind gewesen, in Armut mit, ich weiß nicht mehr genau, 8 oder 10 Geschwistern zusammen aufgewachsen, viel Missbrauch und Ablehnung erlebt. Sie hätte allen Grund gehabt, am Leben zu verbittern und an sich selbst und an ihrer Zukunft zu zweifeln. Sie kam vor vielen Jahren in unser Kinderheim. Und es war ein langer Weg der Vergebung und neues Vertrauen zu Gott und Menschen einfach gegangen werden wollte. Stück um Stück hat sie angefangen, diese Lügen des Feindes loszulassen. Und dann hat sie ihren Wert in Christus entdeckt. Und sie hat angefangen, sich diese Frage zu stellen, Gott, was willst du für mein Leben? Und sie fing an, sie sagte als 14-Jährige, ich will Missionarin werden. Ich will so ein Botschafter sein an Christi Stadt. Sie hat eine 4-jährige Bibelschule in Cebu abgeschlossen und jetzt bringt sie die Botschaft des Evangeliums ins Jugendgefängnis von Cebu. Sie unterrichtet Religion an unserer Schule, sie predigt sonntags in unserer Gemeinde, sie ist mitverantwortlich für das Jüngerschaftsprogramm bei Christ for Asia. Und als ich sie so im März erlebt habe, war mein Herz voll Dankbarkeit, dass hier eine junge Frau ist, die ihr Leben nicht von den Umständen ihrer Tage und ihrer Vergangenheit her lebt, sondern die den Willen Gottes für ihr Leben gesucht und ergriffen hat. Der Wille Gottes, was ist der Wille Gottes? Vielleicht auch diese Frage hinein, Gott, was ist dein Wille in den Beziehungen, in denen ich lebe? Bei meinem Besuch in Cebu habe ich einen anderen ehemaligen Jugendlichen getroffen. Ich habe schon einige Male von ihm erzählt, von Lloyd. Er ist heute verheiratet und hat 3 Kinder. Er ist im Management von einem großen Hotel in unserer Stadt. Und als ich ihn so nach dem Geheimnis seines Erfolges gefragt habe, hat er mir 2 erstaunliche Antworten gegeben. Die erste war, er sagte, Harald, ich verstecke meine Vergangenheit nicht. Und zum anderen brachte der Entschluss, meinem Vater zu vergeben, mich aus einem Gefängnis der Bitterkeit in eine ungeahnte Freiheit hinein. Ich habe seine Geschichte schon einige Male erzählt, der eine oder andere erinnert sich vielleicht. Lloyd hat viele Jahre mit einem Wunsch gelebt, für ein Lebensziel gelebt und es war, seinem Vater umzubringen, ihm heimzuzahlen, was er ihm angetan hat und seiner Familie. Er hat später seinem Vater vergeben und ihm das Leben gerettet. Würde jetzt zu weit gehen, die ganze Geschichte zu erzählen, aber es zeigt mir, hier ist jemand aus der Vergangenheit herausgegangen und hat gesagt, Gott, was ist dein Wille für mein Leben? Er hat verstanden, Gott möchte nicht, dass wir festhalten an irgendwelchen Treibern, die unser Leben bestimmen möchten, sondern dass wir loslassen, dass wir Vergebung aussprechen. Und für mich ist es unheimlich schön zu sehen, in welcher Freiheit dieser junge Mann heute lebt. Im 20. Vers unseres Textes lesen wir, und dankt Gott dem Vater zu jeder Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Und da möchte ich vielleicht noch auf diesen Punkt eingehen. Die gesündeste Art zu leben ist Dankbarkeit. Die destruktivste Art zu leben ist Bitterkeit. Bitterkeit bringt uns in die Isolation. Es hält uns an einem schmerzhaften Ereignis fest und das ist einfach dumm. Du hältst an irgendeiner Sache fest und wieder pulst du in deinen Verletzungen rum und fügst dir dabei selbst Schmerz zu. Weise leben bedeutet loslassen und vergeben. Wisst ihr, Vergebung ist nicht irgendeine faire Lösung zu finden. Vergebung bedeutet ganz einfach, das Richtige zu tun. Du vergibst nicht, weil der andere es vielleicht verdient hätte, sondern weil du nicht mehr länger mit der Last des Schmerzes im Gefängnis der Bitterkeit herumlaufen willst. Gottes Wille ist unsere Freiheit und deshalb ermutigt er uns, Menschen zu sein, die loslassen, die Frieden leben, die Vergebung aussprechen und in versöhnten Beziehungen leben. Wenn ich nach Gottes Willen für mich persönlich frage, dann wird diese Frage alle Lebensbereiche einschließen. Es wird Auswirkungen haben auf mein Familienleben, auf meinen Beruf, auf meine Beziehungen, auf meine Finanzen, der Umgang mit meiner Zeit, wie ich meine Gaben einsetze. Es geht darum, wie ich mein Leben gestalte, als Auswirkung darauf, dass Jesus in mein Leben gekommen ist. Das ist ein dynamischer Prozess, bei dem wir einander brauchen und vor allem auf die Leitung des Heiligen Geistes angewiesen sind. Ein Prozess, bei dem es zu prüfen und das Gute zu behalten gilt. Ein Prozess, bei dem es auch immer wieder darum geht, einen Standpunkt einzunehmen, der möglicherweise dem dieser Welt entgegensteht. Und bei dem es entscheidend darauf ankommt, ob ich dem Wirken des Geistes Raum gebe. Und damit sind wir bei der dritten Aufforderung, die Paulus im 18. Vers uns mit auf den Weg gibt. Betrinkt euch nicht mit Wein, sonst ruiniert ihr damit euer Leben. Lasst euch stattdessen vom Heiligen Geist erfüllen. Für mich ist es erstaunlich, wie Paulus einen fast unmittelbaren Vergleich zwischen dem Betrinken mit Wein und der Erfüllung mit dem Heiligen Geist herstellt. Zweifellos macht er uns deutlich, dass es in erster Linie um Einfluss oder Kontrolle geht. Eine Person, die unter dem Einfluss von Wein erlebt, ein verändertes Verhalten. Paulus erklärt auch gleich, wohin es führt. Er sagt, sonst ruiniert ihr damit euer Leben. Wenn der Mensch zu viel Wein trinkt, werden seine mentalen Prozesse beeinträchtigt, die Entscheidungsfähigkeit radikal verändert, immer mit einem negativen Ergebnis. Aber die Erfüllung durch den Heiligen Geist wird in unserem Leben eine Verhaltensänderung hervorrufen. In der Apostelgeschichte werden aus schüchternen Jüngern leidenschaftliche Evangelisten. In der Kraft des Heiligen Geistes konnte ein Petrus zu dem Lahmen an der schönen Pforte sagen, steh auf in dem Namen Jesu. Paulus schreibt den Korinthern, was meine Verkündigung kennzeichnet, waren nicht Überredungskunst und kluge Worte. Nein, es war das machtvolle Wirken des Heiligen Geistes. Um in den Herausforderungen unserer Tage nicht die Richtung zu verlieren, um in einer Welt der tausend Möglichkeiten und ebenso vielen Irrwegen die Perspektive des Himmels zu kennen, brauchen wir es, uns auszustrecken nach der Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Jesus wusste, warum er zu den Jüngern sagte, zieht nicht los, bleibt hier und wartet darauf, bis ihr ausgerüstet werdet mit der Kraft des Heiligen Geistes. Dort, wo unser Leben vom Heiligen Geist erfüllt wird, werden zwei Dinge entstehen. Zum einen werden die Früchte des Geistes, so wie sie uns in Galater 5, Vers 22 und 23 gegeben sind, wachsen. Und zum anderen werden die Gaben des Geistes in deinem Leben Raum finden. Und ich möchte heute noch ein wenig auf diese Beschreibung in 1. Korinther 12, die Verse 7 bis 11, leider war es ein langer Text, deshalb klein auf der Folie, eingehen. Bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise, aber immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Dem einen wird durch den Geist die Fähigkeit geschenkt, Einsichten in Gottes Weisheit weiterzugeben. Der andere erkennt und sagt mit Hilfe desselben Geistes, was in einer bestimmten Situation zu tun ist. Einem dritten wird ebenfalls durch denselben Geist ein besonderes Maß an Glauben gegeben und wieder ein anderer bekommt durch diesen einen Geist die Gabe, Kranke zu heilen. Einer wird dazu befähigt, Wunder zu tun, ein anderer prophetische Aussagen zu machen, wieder ein anderer zu beurteilen, ob etwas vom Geist Gottes gewirkt ist oder nicht. Einer wird befähigt, in Sprachen zu reden, die von Gott eingegeben sind, und ein anderer das Gesagte in verständlicher Weise wiederzugeben. Das alles ist das Werk ein und desselben Geistes, und es ist seine freie Entscheidung, welche Gabe er jedem Einzelnen zuteilt. Hier entdecken wir, dass diese Gaben durch den Heiligen Geist ausgeteilt werden und auch durch den Heiligen Geist gesteuert werden. Die Gaben des Geistes sind Gaben, das heißt, wir verdienen sie nicht. Nicht, weil wir besonders geistlich wären. Wir empfangen sie, weil wir uns danach ausstrecken. Weil wir Verlangen haben danach. Du wirst manchmal erleben, dass Christen mit Gaben des Geistes handeln, aber ihr Charakter hat noch mächtiges Wachstumspotenzial. Und du triffst vielleicht auch Menschen, in deren Leben die Früchte des Geistes einen wunderschönen Charakter gebildet haben, aber die Gaben des Geistes noch wachsen dürfen. Die Gaben des Geistes haben nichts mit der Reife eines Christen zu tun. Und ich möchte uns ermutigen, natürlich in beidem, in den Früchten wie auch in den Gaben des Geistes unterwegs zu sein und in beidem Wachstum und Entwicklung zu suchen. Über die Jahre hat sich dieser Glaube festgesetzt, dass wenn jemand die Gabe der Heilung hat, dass er die Gabe der Heilung hat. Und wenn jemand die Gabe der Erkenntnis hat, dass er eben nur diese eine Gabe hat. Und sicher ist es so, wer Gottes Handeln in einer Gabe erlebt, wird sich wieder und wieder danach ausstrecken und auch darin unterwegs sein. Und das ist gut so. Was wir glauben, beeinflusst unser Verhalten. Wenn ich denke, ja, ich spreche in Zungen, aber alle anderen Gaben habe ich nicht, dann werde ich mich nicht mehr danach ausstrecken. Und ich glaube, dass wir in unserem Dienst tagtäglich die unterschiedlichsten Dinge uns herausfordern und wir sind konfrontiert mit den unterschiedlichsten Aufgaben täglich. Und der Heilige Geist hat uns dahingehend ausgerüstet, diesen Situationen zu begegnen. Du kommst vielleicht in eine Situation hinein, wo sich alles fromm anhört, aber du brauchst diese Gabe, die Geister zu unterscheiden. Oder aber du bist in einer Situation, in der du nicht weißt, was du tun sollst, und du brauchst ein Wort der Weisheit und der Erkenntnis. Mir geht es oft so, dass ich gerade in solchen Momenten bete und sage, Gott, was brauche ich jetzt in dieser Situation? Heiliger Geist, gib mir jetzt Einsicht in diese Situation hinein. Und dann begegnest du vielleicht einem Kranken und sagst, Heiliger Geist, ich strecke mich auch aus nach dieser Gabe, in deiner Kraft, dieser Person zu begegnen. Ich würde sagen, jede Gabe, jede Kraftwirkung, die durch den Heiligen Geist zum Dienst des Leibes Jesus gebraucht wird, ist eine Geistesgabe. Noch einmal, ich möchte kurz darauf eingehen, auf 1. Korinther 12, Vers 11 eingehen. Das alles ist das Werk des ein und desselben Geistes und es ist seine freie Entscheidung, welche Gabe er jedem Einzelnen zuteilt. Geistesgaben sind nicht unser Besitz und das ist auch gut so. Nur allzu leicht würde sich so eine Art geistlicher Stolz auf unsere Schultern legen, sondern es ist so, dass der Heilige Geist mir in meine Lebenssituation hinein diese Gabe gibt. Ich bete zum Beispiel für einen Kranken und dann sage ich, Heiliger Geist, jetzt brauche ich diese Gabe der Heilung und dann gebe ich diese Gabe weiter. Ich empfange es vom Heiligen Geist und ich gebe es weiter an diese Person. Und dann kann ich vielleicht in einer nächsten Situation um diese Gabe der Weisheit erbitten und ich kann sie weitergeben in eine Situation hinein. Und andere Dinge. Und wenn ich durch Geistesgaben, Kraftwirkungen Gottes im Leben von Menschen sichtbar werden, ist immer Gott der Herr es, der handelt. Nicht ich, weil ich eine Gabe hätte. Das ist mir ganz wichtig, dass wir verstehen, Geistesgaben sind nie unser Besitz. Sie sind etwas, was uns gegeben wird und was wir weitergeben an eine Person. Heute Morgen möchte ich auch für einen Moment die Gabe der Prophetie herausgreifen. Eigentlich heißt prophetisches Reden wortwörtlich übersetzt aus den Gedanken und der Weisheit Gottes sprechen. Und ich glaube, es ist wirklich so, dass wir etwas von Gott empfinden, was er einer Person zusprechen möchte. Wenn es so ist, dann ist das prophetische Rede. Manchmal, wisst ihr, werden diese Dinge so hochgehängt, dass wir denken, wir qualifizieren dafür überhaupt nicht. Es geht nicht nur darum, wie reif wir sind oder heilig. Es ist eine Gabe, mit der Gott uns beschenkt, weiterzugeben. Paulus fordert uns auf, uns auszustrecken nach diesen Gaben. In 1. Korinther 14 sagt er, ihr könnt alle prophezeien. Und ich glaube, ganz häufig geht es bei dieser Gabe darum, dass wir Menschen etwas aus dem Herzen Gottes heraus zusprechen. Nicht darum, dass wir über irgendwelche Dinge sprechen, die vielleicht in 5 Jahren in der Zukunft liegen und passieren werden. Das ist natürlich nicht ausgeschlossen. Aber weil wir oft glauben, dass Prophetie ausschließlich so etwas ist, denken wir, wir brauchen uns gar nicht danach ausstrecken. Dafür qualifiziere ich vielleicht gar nicht. Wir hängen es vielleicht zu hoch. Und dabei verpassen wir, was Gott durch uns tun möchte. Es ist die einzige Gabe, bei der wir aufgefordert werden, dass wir uns wirklich danach ausstrecken sollen. Vielleicht ist es wirklich wichtig, dass wir diese Gabe ganz neu empfangen. Und auch in unserem Umgang miteinander. Gott, was möchtest du heute dieser Person zusprechen? Vater im Himmel, was bewegt dein Herz für meinen Mitarbeiter, für meinen Kollegen? Im letzten November, als ich in Cebu war, wo durfte ich erleben, wie völlig unkompliziert ein 14-jähriges Mädchen in dieser Gabe agiert hat. Ich war in unserem Kinderheim unterwegs und habe eigentlich nur einen Besuch gemacht in den Familiengruppen. Und dann kommt ein Mädchen auf mich zu und sagt, ich würde gerne nachher noch für dich beten. Ungewöhnlich, passiert mir nicht so häufig. Und ich sagte, okay. Ich laufe noch geschwind durch und in einer halben Stunde bin ich dann so weit und dann kam ich. Und dann sitzen wir draußen auf dem Hof und dann fängt sie an zu beten. Und ich war zutiefst berührt. Es war eine der tiefsten Begegnungen, die ich in diesem Besuch hatte, wo diese junge Frau einfach Dinge über meinem Leben ausgesprochen hat und in mein Leben hinausgesprochen hat. Natürlich auch ganz praktische Dinge, wie dankbar sie ist, dass sie hier aufwachsen darf in diesem Kinderheim. Aber auch Gott gebrauche Harald in dieser und dieser und dieser Weise und so weiter. Und für mich war es eine totale Ermutigung gewesen, wie diese junge Frau so völlig unbedarft in dieser Gabe unterwegs gewesen ist. Und ich stelle immer wieder fest, dass es für Christen etwas unheimlich Schwieriges ist. Lass uns ganz natürlich das übernatürliche Wirken für unser Leben erwarten. So oft denken wir, Mensch, das ist zu schwierig. Mensch, ich weiß gar nicht, wie ich das anpacken soll. Wie kann ich denn das Reden Gottes hören und verstehen? Und ich glaube, es liegt daran, dass wir ganz häufig so diese mächtige Donnerstimme erwarten oder irgendein außergewöhnliches Ereignis. Weißt du, wenn du vielleicht einen Moment einfach deine Augen schließt und in deinen Gedanken deinen Namen und deine Adresse aussprichst, dann ist das in der Sache genauso, wie wenn Gott mit dir redet. Wenn du die Augen schließt und mental durch dein Zimmer läufst und dich auf einen Stuhl oder auf dein Bett setzt, dann ist es genauso, wie wenn Gott vielleicht bildhaft mit dir kommuniziert. Also versteht mich richtig, ich sage nicht heute Morgen, schließ die Augen und bilde dir irgendwas ein und dann hat Gott geredet. Nein, ich möchte sagen, es ist nicht irgendetwas weit, weit Entferntes, Abgehobenes. Nein, es kann ganz praktisch sein. Sag Gott, rede zu mir. Gib du mir Gedanken in mein Herz hinein für diese Person und dann wird sich das genauso ausdrücken, wie wenn du an deine Adresse denkst. Oder wird sich das genauso bildhaft ausdrücken, wie wenn du die Augen schließt und durch dein Wohnzimmer läufst. Versteht ihr, was ich sagen möchte? Ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir anfangen, vielleicht ganz natürlich mit den Gaben des Heiligen Geistes umzugehen. Und ich möchte dich wirklich heute Morgen ermutigen, in diesen Gaben zu leben und unterwegs zu sein, denn hier, wie in vielen anderen Dingen, ist es so, use it or lose it. Ich habe das im Englischen kennengelernt und das hat mir oft geholfen. Also gebrauche es oder verliere es. Wenn du nicht in gewissen Dingen unterwegs bleibst, wirst du feststellen, es zieht sich oder es verschwindet ganz unmerklich wieder aus deinem Leben. Paulus schreibt den Römern in Römer 12, Vers 11, wie wichtig der Heilige Geist für ein kraftvolles Leben ist. Lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker brennen. Und je mehr wir die Stimme Gottes hören, desto klarer und unmissverständlicher werden wir anfangen, sie auch zu verstehen. Ich vergleiche das immer wieder gerne mit der Stimme meiner Frau. Vor 30 Jahren, als ich sie nur oberflächlich kannte, na, das ist schon ein paar Jahre mehr her, vor 33 Jahren, 34 Jahren, als ich sie etwas oberflächlicher kannte, da hätte ich aus einem Stimmengewirr mit 50 Stimmen ihre Stimme nie so leicht herausgekannt. Heute kann ich aus fast jedem Stimmengewirr ihre Stimme heraushören. Warum? Weil ich sie nach 30 Jahren kenne, weil ich so viel mit ihr unterwegs war, weil ich so viel mit ihr geredet habe. Und genauso ist es in den Gaben des Heiligen Geistes. Du wirst Sicherheit entwickeln, indem du diese Gaben praktizierst und indem du da drin unterwegs bist. Und an dieser Stelle möchte ich euch einladen und darauf hinweisen, wir haben in der Gemeinde ein prophetisches Trainingsteam. Schließ dich dieser Gruppe vielleicht an und üb dich ganz praktisch da drin. Wie kann ich in diesen Gaben für mein ganz persönliches Leben weiter wachsen und mich entwickeln. Und ich denke mir manchmal, wie viel Ermutigung und Stärkung und wie viel Glaubensstärkung würde geschenkt und weitergegeben werden, wenn wir seine Kinder in diesen Gaben ganz natürlich tagtäglich handeln und agieren würden. Und es stimmt. Wisst ihr, alles, was wertvoll ist, wird nachgemacht. Menschen versuchen, durch scheinbare Geistesgaben zu manipulieren oder anderes zu tun, aber lasst uns nicht das Kind mit dem Bart ausschütten. Paulus hat einen guten Rat an uns, indem er sagt, prüft alles und das Gute behaltet. Lass dich heute Morgen einladen, einen Entschluss zu fassen. Nämlich dort, wo du im Moment stehst, einfach einen Schritt weiter zu gehen. Vielleicht geht es für dich heute Morgen darum, nicht gedankenlos zu leben, dich nicht fremdsteuern zu lassen oder von irgendwelchen Treibern treiben zu lassen. Vielleicht geht es heute Morgen für dich darum, dein Leben bei Gott ein allererstes Mal festzumachen und seine Versöhnung am Kreuz so ganz persönlich oder vielleicht auch wieder zu ergreifen. Vielleicht ist es für dich ein Schritt aus dem Gefängnis der Bitterkeit heraus und zu sagen, ja, ich möchte vergeben. Dann entschließ dich, diesen Schritt der Vergebung zu gehen. Vielleicht möchtest du dich ganz neu ausrüsten, erfüllen lassen durch den Heiligen Geist. Ganz nebenbei, das ist nicht eine einmalige Sache, die man einmal mit 15 oder 16 erlebt, sondern ist es immer so, sondern man streckt sich wieder und wieder und wieder danach aus. Es ist ein fortwährendes Herzensverlangen, dass der Geist Gottes in meinem Leben die Richtung weist. Dann möchte ich dir Mut machen, komm mit diesem Anliegen zu deinem Gott. Treffe einen konkreten Entschluss, in dem du dein Herz öffnest und Raum schaffst für das Handeln Gottes in deinem Leben. Ich möchte dich einladen, wenn du sagst heute Morgen, ich möchte so einen Schritt gehen an der Stelle, wo ich stehe, dann steh doch einfach auf, ich würde gerne für dich beten. Und Geist Gottes, ich danke dir für all die Entschlüsse, die heute Morgen getroffen wurden. Entschlüsse, einen Schritt weiter zu gehen an der Stelle, an dem wir im Leben stehen. Entschlüsse, dir Raum zu geben in unserem Herzen. Und ich möchte jeden Einzelnen diese Entschlüsse segnen. Und ich möchte, Geist Gottes, dich bitten, dass du hineinkommst in diese Entschlüsse und dass du in deiner Treue so in dieser nächsten Wegstrecke mit meinen Geschwistern unterwegs bleibst, sodass diese Entschlüsse ein weiterer Schritt werden, ein weiteres Unterwegssein werden hin zu einer größeren Intimität mit dir, Jesus. Und dass aus diesen Entschlüssen Segensströme erwachsen hinein in das Leben dieser Welt, hin zu Menschen. Ich möchte euch segnen, dass ihr die Größe und die Güte und die Fürsorge Gottes in einer mächtigen Art und Weise in eurem Leben erlebt. Und dass er, der Vater im Himmel, euren Mut und euren Entschluss segnet und ihr dadurch wachst und vorankommt und zum Segen werdet für diese Welt. So segne euch Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.